Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an, 167. Ich bin heute mal so fast, ja, wie soll man sagen, auf Abwegen.
Fremdgegangen,
genau, hört schon. Ich bin im Prenzlauer Berg, da habe ich früher auch mal gewohnt und habe hier viel Jugendzeit verbracht. Und ich bin bei Tim zu Gast. Hallo Tim.
Hallo, guten Tag.
Und wir reden nicht von ungefähr miteinander, sondern du hast den Sommer nochmal Revue passieren lassen. Aber lass uns erstmal über Fußball so ein bisschen reden, dann reden wir über alles Weitere. Wir waren gestern beim Spiel unserer Frauen und es war beeindruckend.
Ja. War es, in der Tat.
Wie wir den, naja, nach Minuspunkten waren sie ja zu dem Zeitpunkt, hätten sie noch Platz 3 holen können, wenn sie alle gewinnen. Also die spielen noch, haben es noch 2 Nachholespiele gegen Wolfsburg und gegen Bayern. Das ist unwahrscheinlich, dass sie die gewinnen, aber wenn sie die gewonnen hätten, wären sie ja Platz 3 gewesen und ich finde, wir haben sie ganz schön gut hergespielt.
Allerdings, also das war wirklich ein bemerkenswertes Spiel und man hatte so den Eindruck, dass so das erste Mal, ja, vielleicht nicht das erste Mal, aber zumindest so in einem signifikanten Maße mal so die Power und die Performance und die Fähigkeiten dieses Teams so zusammenkamen.
Da passt ja, du hast, irgendwie alles. Du hast so ein bisschen gedacht, oh, wie lange werden sie das Pressing durchhalten? Weil sie sind ja sehr früh auf die Spielerin von Bremen aufgegangen. Angefangen hat es ja erstmal, dass ich allen Bremern natürlich gratuliert habe oder mich bedankt habe für den grandiosen Sieg am Sonnabend gegen Wolfsburg. Und sie haben dann gesagt, haben wir doch für uns gemacht. Nee, sag, ihr habt das für ganz Deutschland gemacht.
Und jetzt bist du bei den Männern, ne?
Ja, was ich eigentlich hinaus wollte, war ja eine beeindruckende Kulisse für einen Auswärtsblock, muss ich
in
sagen.
In der Tat, ja. Ich weiß nicht, wie viele das
also
waren.
Also ich habe so geschätzt, 250, 300 waren es bestimmt.
Mindestens. Ja. Also das war solide und die haben auch ganz ordentlich Support gemacht. Nicht, dass man da jetzt so viel von gehört hätte, weil der Support bei uns stimmte auch. Und bei dem Spielverlauf war ja ohnehin nicht gerade wenig Stimmung angesagt. Aber
eigentlich
gut.
Beim Montagsspielen die ersten 14 Minuten nicht irgendwie, war mir mal so. Haben wir aber uns diesmal überhaupt gar nicht dran gehalten.
Geht das nicht nur für Leipzig?
Nee, irgendwie beim Montagsspielen hat man sich so irgendwie vereinbart, dass man sozusagen dagegen protestiert. Wir hatten ja auch einen Banner zu hängen, was nach 15 Minuten abgemacht wurde. Denn
stimmt.
Und so lange sollte im Prinzip, ja, sollte die Zuschauer nicht zu hören sein, aber
hat keiner Bescheid gesagt.
Hat keiner Bescheid gesagt, ja. Und ja, ging ja auch los wie die Feuerwehr. Wir haben beeindruckend die Spielerinnen zugestellt von Bremen. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Minute das Tor war.
Das ging, glaube ich, in der, lass mich nachschlagen, 18. Minute ging genau. Das los. Aber bis dahin waren schon mehrere Sachen zu sehen. Also erstmal fand ich, waren sie super intensiv. Also nicht nur, dass sie so ein Pressing organisiert haben, sondern waren auch bei Ballverlusten immer sofort hinterher, haben hinten gut zugemacht und man merkt auch richtig, wie diese Bremerinnen überhaupt gar keine, also sie wussten überhaupt nicht, wo sie den Hebel ansetzen sollten.
Stimmt,
so.
Genau.
Also das war irgendwie so, wie bespielen wir die denn jetzt so? Die sind hier so gallig und dazu kam auch noch, fand ich, dass wenn die Unionerinnen sich den Ball geholt haben, dann ging es auch sofort ab. Also es war sofort ein Plan da, es waren auch alle irgendwie an ihren Plätzen die ganze Zeit so, das war ja schon fast Tiki-Taka, was sie da gespielt Stimmt. haben, so One-Touch, zack, hier mal im Dreieck, bum, 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 hin und her, hier mal so ein Testpass, gleich wieder zurück im Mittelfeld. Bremerinnen standen immer so ein bisschen daneben und konnten irgendwie mitschreiben, aber das war's dann irgendwie auch.
Ja, und vor allen Dingen hast du die freie Frau gesehen und normalerweise ist es im Spiel immer so, wenn du stehst, ich stehe ja nur weiter oben im Stadion und denke mir, da musst du hinspielen. Und diesmal da spielst du ja hin. Also es war ja wie also als ob man das beeinflussen kann, weil man gesagt hat, da müsste er jetzt eigentlich hin, da kommt er hin.
Mental FIFA gespielt, ja, sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja, nee, das stimmt. Und vor allem auch mit Mut zu Seitenverlagerung.
Genau.
Es ging immer viel über die Flügel und wenn es auf dem rechten Flügel nicht ging, dann zack, bumm, auf die andere Seite, die Pässe kamen an, die Annahmen waren gut. Es war einfach,
und wir haben ja diesmal auch nicht mit Clara Böse gespielt, sondern mit Böhi.
Genau.
Ja. Und, das habe ich ganz vergessen, liebe Grüße an Nadine, wir haben überlegt, wer auf der Spieltagsglatte, welche Spielerin auf der Spieltagsglatte war, weil da stand kein Name zu und wir haben wirklich diese Poster uns angeguckt, keine Ahnung, da bin ich runtergegangen zu Nadine, habe gefragt, wer ist das? Ja.
Ui.
Nee, war sie nicht. Das.
Ach so, die neue da, die Julia.
Nee, auch nicht, die verletzt, die jetzt verletzt ist. Da komme ich jetzt auch nicht drauf.
Du redest nicht von der Torhüterin jetzt.
Nee.
Ach so, verstehe.
Nee, ich bin jetzt kurz gesprungen, wie ich das immer so gerne mache.
Ja, das merke ich schon.
Aber wie gesagt, Nadine wusste das wie aus der Pistole geschossen. Also Fakten kann textil vergehen auf jeden Fall.
Okay.
Ja, jedenfalls, aber die Sicherheit, die Böhi ausgestrahlt hat, um mal wieder zurückzukommen zum Spiel, hat an nichts vermissen lassen. Also man hat hintenrum auch mal gespielt, man hat halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, die Seite gewechselt und folgerichtig fiel dann auch das 1-0. Ja, vielleicht ein bisschen unerwartet, aber doch sehr gut. Und
ja, und das war auch erarbeitet. Also man merkte einfach, die haben Druck gemacht, die Bremerin kam eigentlich. Ich meine, die hatten zwar, glaube ich, auf Papier mehr Ballbesitz und durften immer so ein bisschen in ihrer eigenen Hälfte herum.
Ja, ungefährlichen Ballbesitz.
Ja, ungefährlich halt, ne? Weil es war ja eigentlich eher so ein bisschen so ein, wo geht's denn hier rein? Aber es hat sich dann einfach für sie selten mal wirklich einen Weg bis in den gegnerischen Strafraum eröffnet. Und da durften sie dann den Ball gerne besitzen, aber kaum, dass Union den Ball hatte, war halt sofort ein Plan da. Also
ja, genau.
Man merkte so richtig, dass da sofort was abgefeuert wurde und es war auch nicht nur ein Plan, den man jetzt immer wieder verzweifelt versucht hat, sondern es war immer der Situation angemessen, sehr variabel, mit super Einsatz und ist überhaupt ziemlich schwierig, irgendjemanden groß hervorzuheben in dem Team. Aber was mir sofort, ich meine, ich war jetzt lange nicht mehr bei einem Heimspiel, ich war jetzt ein paar Monate weg. Und ich hatte zum Beispiel die Lia Kamba bisher noch nicht live spielen gesehen.
War aber eine sehr Bereicherung.
Und, also. Unfassbar, also was die für eine Präsenz und für eine Ruhe hatte. Also die hat dann auch so, ja, dann so zwei Bremerinnen auf sie drauf, super enge Situation, aber sie wurschelte sich da immer irgendwie durch und auch ohne irgendwie irgendeine Hektik auszustrahlen, sondern so, ja, Entschuldigung, ich bin Unionerin, ich muss hier durch. Gehen Sie bitte zur Seite, Sie haben mir nichts zu melden. Das fand ich einfach mega souverän.
Ich hätte mir sogar am Anfang vorgenommen, mal so darauf zu achten, wie viele Sekunden wir immer den Ball haben, bis wir den wieder abgeben, weil das ja eine Tugend war bisher, immer von uns relativ schnell wieder einfache Bälle zu verlieren. Und das habe ich mir aber ganz schnell abgewöhnt, weil das ja nicht passierte. Also am Anfang, sagt man, wir hatten ja Anstoß, weil die Bremer die Platzwahl gewonnen hatten und wir haben ja auch verkehrt rum gespielt. Da war es nach 12 Sekunden, dass wir den Ball dann verloren hatten. Und danach habe ich einfach ja nicht mehr mitbekommen, weil wir haben uns den sofort wiedergeholt und haben dann eigentlich sozusagen immer, wenn wir den Ball hatten, relativ den Abschluss gesucht. Und wenn die Bremerinnen den Ball hatten, ja, dann hat es ein bisschen länger gedauert, dann hast du recht, da war mehr Ballbesitz. Aber wie gesagt, die hatten Angst, nach vorne zu spielen. Ja, irgendwie hatte man das Gefühl, wahrscheinlich hatten sie nicht die Angst, aber es war kein Platz. War
einfach auch kein, ja, weiß ich nicht, also wenn sie einen Plan hatten, dann ging er nicht auf.
Genau.
Sagen wir es mal so. Ne? Ja, also ich fand das mega, ich fand auch den ganzen Sturm fand ich gut. Ich meine, Aline Kempel ist ja eh immer, finde ich, unterwegs, aber hatte ich auch noch nicht live gesehen. Eulings ist ja jetzt...
Hannah Eulings,
ich auch erst seit kurzem.
Ne, die war lange
zurück,
verletzt.
Ne? Genau. Die habe ich also noch gar nicht spielen gesehen oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und das war irgendwie mega, wie sie auf der linken Seite geackert hat. Sophie Weidauer war auch super präsent, hat auch immer sofort einen Abschluss gesucht, wenn sich irgendwie nur die Gelegenheit geboten hat. Hatte jetzt leider nicht so ein Glück wie beim letzten Spiel mit ihrem super Traumtor da von der
Leonie Köster
von der
auf
Seite.
Dem Poster.
Ah ja, Leonie Köster, die hat sich wieder verletzt. Ja, ja. Die, na, die hat ja auch ein Glück, ne? Genau. Naja, auf jeden Fall, gut, Heisi hat ja auch noch ein Tor gemacht. Das Team war einfach.
Bremen hat ja auch ein Tor gemacht, nämlich das 2-0 nach einer Ecke.
Ach so, das Eigentor.
Ja.
Ja.
Das war auch, also weiß ich nicht, also wir haben so spekuliert, kommt die im Sommer zu uns? Also so wie sie den Ball eingeköpft hat, sah das eher so aus, als ob es gewollt war.
Ja.
Aber wollte wahrscheinlich klären, bevor irgendeine Unionerin da rankommt.
Genau, also ich glaube, Lea Kamba war da relativ nah dran. Also ich glaube, wenn sie da nicht eingegriffen hätte, dann hätten die Unionerin das vielleicht auch geschafft. So oder so, so eine Situation muss man ja auch erstmal herbeiführen, um sich ein Eigentor zu gönnen. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht.
Und vorher hatten wir noch einen Elfmeter gegen uns.
Oh ja. Der scheiße geschossen war.
Der war war wohl Handspiel, war nicht so richtig zu sehen im Stadion.
Ja, war es, deutlich. Unstrittig auch.
Ich hatte teilweise den Stream von Sport1 an. Weil die ja so ein bisschen versetzt sind.
Ja.
Und dann konnte man immer noch ganz schnell gucken. Und da die ja kein Einloggen brauchen, sondern ich habe einfach, einen Livestream angehabt, konnte ich da mal gucken und konnte mir die Tore dann nochmal angucken. Aber das Handspiel, da war ich zu spät.
Ja, und, sie hat sich so zur Seite gedreht, hatte die Hand draußen. Das war vollkommen unstrittig. Ja, aber wie heißt sie hier? Mühlhaus. Die ja sonst eigentlich eine relativ sichere Spielerin ist und ich glaube auch Nationalspielerin mittlerweile, ne? Die hat den einfach links so halb.
Ja, war keine Geschwindigkeit drin. Hm.
Auch nicht sonderlich weit in der Ecke. Ich meine, gut, muss er auch erstmal ahnen und muss er auch erstmal kriegen, hat sie dann abgewehrt und dann Nachschuss auch noch verhindert. Das war schon cool. Und ich glaube, das war auch so der Moment, wo dann irgendwie klar war, so. Ihr könnt uns gar nichts. So ab jetzt Attacke. Und so kam es ja dann auch so, dass es dann zur Halbzeit schon 3-0 stand, weil Heisi auch nochmal einen Nachschuss, der von der Torhüterin abgewehrt wurde, auch nochmal reingeballert hat. Und dann ging man halt mit 3-0 in die Pause und damit war irgendwie auch schon alles geritzt so ein bisschen.
Na, in dem Wissen, dass du ja noch die nötigen Punkte holen musst, also die Konstellation ist relativ einfach. Jena spielt am Freitag und Essen am Samstag jetzt nächste Woche. Und sollte Jena und Essen nicht gewinnen, dann brauchen wir noch 4 Punkte sozusagen, also vor dem Spiel gegen Bremen 4 Punkte. Und wir spielen nur noch gegen Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, den HSV, okay, und deswegen war das Bremen-Spiel so wichtig und ich habe immer so ein bisschen gehofft auf wenigstens einen Punkt. Ja klar, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Essen und Jena trotzdem nicht noch zu uns angekommen wären, aber mit dem 3-0 war ich mir noch nicht so sicher, aber ich fand es schon erstmal beeindruckend, dass wir mit 3-0 in eine Pause gegangen sind und ja, dann erwartungsfroh, was dann passierte. Und wir erhöhten dann nochmal auf 4-0 sogar. Und dann sind die Bremerinnen ja relativ ausgerastet. Also mit roter Karte und.
Ja, wobei, also das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Das war kein Rot.
Nee? Hat sie nicht geschlagen?
Also, ich habe da von Schlagen nichts gesehen. Also, es kam halt so von hinten. Das war vielleicht so ein bisschen der Auslöser, aber. Egal, also haben wir ja nicht in unserer Kontrolle, wie die Karten vergeben werden. Nochmal kurz zur Tabellensituation. Also Jena kann uns jetzt schon nicht mehr überholen.
Mhm.
Und Essen, also wenn sie sozusagen, also es werden jetzt noch 15 Punkte vergeben, sie haben 12, dann werden es 27, wenn sie alles gewinnen, was sie nicht werden. Von daher kann man sagen, Klassenerhalt ist
ja
erreicht.
Am Montagnachmittag noch, bevor das Spiel angepfiffen wurde, da hatte ich noch gerechnet. Und da habe ich gesagt, wir brauchen 4 Punkte nach Möglichkeit, ja, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Auch mit dem Wissen, dass Jena und Essen nicht alle gewinnen werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber.
Verstehe. 3 haben wir jetzt sozusagen davon.
Und ich habe mir überlegt, gegen den HSV. In Hamburg wird schwer, aber vielleicht möglich, aber wir bräuchten noch irgendwo was Besonderes. Und ja, und das war dann gestern halt. Und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass es dann sozusagen das ganze Spiel 4-1 ausging und du eigentlich sagen kannst, naja, zu früh darf man das nicht sagen, aber eigentlich kannst du sagen, wir spielen nächstes Jahr auch wieder Bundesliga.
Ich glaube, das kann man jetzt schon mal so festhalten, weil das ist schon, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, keine nennenswerten Wahrscheinlichkeiten, mit denen man das jetzt noch in Zweifel ziehen könnte.
Ja, und ansonsten über die Männer brauchen wir nicht groß zu reden. Ein klares 4-0 in München. Bis zur 44. Minute sah es eigentlich ganz gut aus, wie wir verteidigt haben, aber dann haben die Bayern immer angezogen. Und die haben zwar alle erzählt, dass Harry Kane so viele Tore geschossen hat wie ganz Union, aber ganz ehrlich, Harry Kane hat auch so viel gekostet wie der Kader von Union. Ja? Also das zu vergleichen ist einfach Schwachsinn. Ja, du fährst nach München, wenn du einen guten Tag hast und die einen ganz schlechten, holst einen Punkt, haben die einen extrem schlechten und du einen wirklich einen hervorragenden Tag und es klappt alles. Und du spielst vielleicht zwischen zwei Real Madrid-Spielen gegen die, wo die auch im Kopf nicht ganz so klar sind, dann kannst du das auch mal gewinnen. Aber im Allgemeinen ist das ein Klassenunterschied und deswegen brauchen wir da nicht groß zu reden. Erwartbar 0 Punkte. Mit 4 Toren waren wir gut bedient. Ich würde darauf nicht weiter eingehen. Worauf ich lieber eingehen würde, ist, du warst in Südafrika.
Ja, das stimmt. Ich war in Südafrika das erste Mal und ja, war eine sehr aufschlussreiche Fahrt. Also genau genommen war ich halt am Westkap, also die Region um Kapstadt, damit hab ich mich im Wesentlichen aufgehalten. Am Ende war ich dann auch noch mal im Kruger Nationalpark, das ist ja dann im Osten, um mal zu kicken, wie es da so ist. Aber im Wesentlichen habe ich so diese Region um Kapstadt herum erkundet und genossen. Und
gab's da Gründe für oder war einfach mal Reiseziel?
Naja, mir hat sich die Gelegenheit gegeben, weil ein Freund von mir dort sozusagen ein Haus hat und ich dort unterkommen konnte. Das war also von daher ein günstiger Urlaub.
So. Temperaturen?
Weil jetzt für die ganze Zeit über da Hotel zu bezahlen, das wäre mir dann doch auch ein bisschen zu happig gewesen. Temperaturen gibt es auch, ja. Also ich hatte zwischenzeitlich so zwischen 50 und 60 Grad Temperaturunterschied zu Berlin. Also es ging so in der Regel so immer so zwischen, naja, 25 bis 30 und dann halt auch mal, gab auch mal 40. Ja, das ist da, ich meine, es ist Sommer, ne? Also ich bin da Mitte Januar hingekommen. Dann endet da so ein bisschen die Hochphase, die so im Jahreswechsel herum ist, also was so die innersüdafrikanischen Urlaubs, die innersüdafrikanische Urlaubsbewegung betrifft. Das heißt, dann legt sich das schon wieder so ein bisschen die Aufregung in den ganzen Orten, aber es hat trotzdem noch viel Tourismus und warm ist es da sowieso noch lange und auch jetzt noch.
Und du hast dich mit dem Motorrad da fortbewegt?
Nee, habe ich nicht. Das hätte ich gerne, aber
ach so.
Das habe ich
nicht. Falsch verstanden.
Nee, das wäre toll gewesen.
Und du, ich habe ja nun, also aktuell müsste gerade Thomas Meyer von der Stiftung unten in Südafrika auch sein. Die wollten im März da irgendwie hinfahren und wieder Sachen hinbringen und Unterstützung bringen. Also ich bin ja eine AG Soziales, deswegen bin ich da immer reichlich informiert, was die so vorhaben. Und du warst auch in der Alten Försterei 2 und hast den Darius Urbanski besucht.
So sieht's aus, genau. Na, das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, diese Gelegenheit. Ich war im Vorfeld, bin ich auch bei der Stiftung vorbeigelatscht und habe gesagt, so hier, ich fahre da hin, hab da irgendwas mitzugeben. So hatten sie dann auch. Ich habe also eine ganze Kofferladung, irgendwie 25 Kilogramm Trikots und Hosen für Kids halt, also die ganze Restware, die sie nicht mehr losgeworden sind und die ja dann auch nicht weiter verkauft wird. Das habe ich halt irgendwie da alles so, ja, hier nimm mit, schick Fotos, weißt du, das fand ich auch sehr, sehr cool. Genau, die habe ich dann reingebracht, leider hat sich der südafrikanische Zoll dann ein bisschen quergestellt. Musste noch Zoll drauf gezahlt werden. Okay. Aber egal.
Wie viel muss man da ungefähr so berappen?
Naja, es war dann so ein bisschen so Verhandlungsmasse. Ich glaube, am Ende waren das irgendwie 150 Euro, die wir nochmal zahlen mussten. Aber das, naja, egal. Wieder was gelernt. Muss man irgendwie besser verstecken.
Also weil Fußballklamotten sind? Oder?
Erstens, das Hauptproblem war, das kam halt alles sozusagen noch aus dem Verkauf. Da waren dann teilweise noch Preisschilder dran. Okay, das war natürlich ein bisschen blöd. So. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber egal. Weil, am Ende zählte das nicht. Ich wollte das halt nur alles mitbringen. Und ja, das war dann sozusagen im Gepäck. Das war dann so 2 Wochen, nachdem ich da war, nachdem ich die Gegend schon so ein bisschen erkundet habe, ging es dann hin. Und jetzt muss man vielleicht mal so ein bisschen die Geografie Südafrikas erläutern.
Genau, das wäre meine nächste Frage.
Also Südafrika, wie der Name schon nahelegt, bedeckt ja sozusagen diesen ganzen Südzipfel des Kontinents. Mit so 2 kleinen Ausnahmen. Da gibt es ja dieses Lesotho, was da noch so reingestempelt ist. Und wenn du ja mal so geologisch drauf blickst, dann hast du untenrum so einen ganzen Bergkranz, der so fast das ganze Land so einschließt. Und das ist relativ nah am Meer. Und das ist dann auch so natürlich ein meteorologischer Trenner, weil natürlich der ganze Regen, der von dem Meer kommt, das ganze Wasser, was dort ist, verdampft und dann irgendwie aufs Land getragen wird, regnet sich halt an dieser Bergkante wunderbar ab. Das ist schön für die Seite zum Meer. Das ist also teilweise super grün. Da gibt es ja dann im Süden diese sogenannte Garden Route. Da hast du halt irgendwie Wälder und da ist irgendwie alles grün und überhaupt ist das irgendwie alles super abwechslungsreich. Aber du hast halt auch so Dünenlandschaften, du hast auch trockenere Gebiete, aber so Berge und Meer und es ist einfach, Südafrika ist wirklich ein hübsches Land. Hinter diesen Bergen dann wiederum ist es dann aber auch sofort trocken. Es gibt dann so einen ersten Einschluss, das nennt sich die kleine Karoo und dahinter nochmal ein größerer Bereich, die große Karoo. Das sind so Wüstenregionen, also da ist es halt sehr trocken, da regnet es halt nur ein paar Mal im Jahr. Und wenn man halt so da über die Berge so rüberfährt und zack, kommst du da runter und auf einmal ist irgendwie alles anders. Auch sehr hübsch, aber auch sehr heiß. Ja. Und in dieser kleinen Karoo liegt der Ort Oudtshoorn. Und Oudtshoorn ist bekannt für die Straußenzucht. Das ist eigentlich so das Weltzentrum der Straußenzucht immer schon gewesen, ist es eigentlich auch immer noch. Die floriert nicht mehr so sehr, wie sie es früher mal tat, weil Straußenfedern heutzutage jetzt nicht mehr so in der Nachfrage sind. Da gibt es halt genug Plastikprodukte, um diesen Bedarf zu decken, den man früher eben nur mit Straußenfedern decken konnte. Nachfrage nach Straußenfleisch gibt es zwar, aber so die Hochzeit ist so ein bisschen vorbei. Nichtsdestotrotz, dort gibt es eine ganze Menge Straußenfarmen. Ja, und eine dieser Straußenfarmen hat sich der Vater von dem Dario gekauft, damals noch in der Erwartung, damit auch irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, weil das halt super lief und es war ja auch so eine exklusive Zone, also das gab es so nirgendwo anders. Aber dann kam halt irgendwie so Vogelgrippe und andere Ereignisse, die leider dann dieses Business ein bisschen tot gemacht haben. Aber die sind halt dort geblieben, nachdem sie ausgewandert sind. Und ja, Dario und Carmen haben also jetzt immer noch diesen Ort, heißt Straußennest, ist halt eigentlich mehr so ein Gästehaus. Die haben noch ihre Strauße, aber die verkaufen jetzt kein Fleisch oder so. Also sind jetzt nicht wirklich da in der Produktion, sondern das sind sozusagen einfach nur so die Tiere vor Ort, die da so ein bisschen zu der Stimmung beitragen. Und sie haben sich ein paar schöne Gästehäuser gebaut und ja, empfangen Gäste. Vor allem viel aus Europa, viel aus Deutschland und viele Fußballfans.
Ja, ist ja ein Alt-Unioner. Also vom Fanclub Alt-Unioner. Und insofern natürlich ist der Kontakt nie abgerissen. Und ja, ihr hört es ja dann im Abspann, das Interview, was Tim geführt hat mit Darius. Da kommt es ja auch drin vor, dass dass 2010 ja die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika war und dass dann ein richtiger Hype um das Land ging, was Fußball betrifft. Vorher haben die eben alle Rugby und weiß ich was für Sportarten.
Cricket,
na, was eben aus der die englischen Kolonialherren damals eben halt so gespielt haben. Mhm. Und dann kam die Idee, eben die alte Försterei zu kopieren, nee, ein Stadion zu bauen und ja, als Altunioner kam er auf keinen anderen Namen als die alte Försterei 2 und das ist ja in Berlin wieder halt, also das war ja, das wollten ja alle auch und da ist eben viel Know-how hingegangen und der hat ja auch immer wieder besucht, das wird ja immer berichtet und ja, ich will nicht vorgreifen, aber aktuell geht es wohl gerade darum, ein Containerdorf zu bauen, wo man sozusagen
die Kids unterbringen kann. Genau. Also vielleicht sollte man nochmal zu dieser Situation des Stadions ein bisschen was sagen. Also das Ganze ist in der Wüste eingeschlossen von so Bergen, ist alles ganz.
Wie kriegen
schick.
Die Wasser ran?
Na, es gibt da schon Flüsse, aber nicht viel. Aber das Wasser, was dort halt fließt durch die kleine Karoo, das dürfen sie halt so vor
also ausgehandelt. Fließt sozusagen an der anderen Seite vom Berg auch ein bisschen runter, wo es abregnet.
Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, wo der Flusslauf ist, aber es gibt auf jeden Fall dort Wasser und da dürfen sie halt dann auch, ich glaube alle 10 Tage oder so, habe es jetzt gerade vergessen, irgendwie mal ran für einen Tag und haben also explizit die Erlaubnis, dieses Stadion zu wässern. Weil das haben sie ja da einfach in diesen sehr steinigen, sandigen Boden reingehämmert, kann man fast sagen. Ja. Also dazu mussten sie ja auch erstmal so eine, es gab jetzt nicht wirklich irgendeinen Ort, wo es flach war. Sie haben so den Bereich genommen, der so am flachsten war. Aber das halt alles so weit abgetragen und dann halt den Rasen drauf aufgebaut und das ist ein ordentlicher Fußballplatz.
Ist es ein normaler Rasen oder ist es Hybridrasen oder so? Wisst ihr nicht?
Nö, ist ein normaler Rasen, soweit ich das beurteilen kann.
Und du hast ja auch drauf gespielt.
Ich habe auch drauf gespielt. Bin sogar gelobt worden.
Ja, ich hab das vernommen. Ja. Bist ein hervorragender Torwart.
Meine alten Torwart-Skills dann doch nochmal reaktivieren, das hat noch funktioniert, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also das ist erstmal einfach ein Rasenplatz, aber sie haben es halt schön ausgebaut, gibt dort Flutlicht mit so LED-Flutern, sie haben sich eine schöne Bühne dahin gebaut, wo das Ganze auch für sonstige kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Also man merkt so richtig, das ist so ein Kulturzentrum in diesem Vorort von Oudtshoorn, also Lattegansvlei heißt das ja, das ist sozusagen so ein Vlei ist so der holländische Name für so eine Senke, die sich, wenn es mal regnet, dann mit etwas Wasser füllt. Danach sind viele Orte benannt. Das ist so ein typischer Ortsnamen-Suffix, den du da überall findest. Genau, und die ganzen Kids, die da halt in der Umgebung wohnen, die zieht es dann halt nach der Schule automatisch dahin. Die gammeln da einfach am Platz rum, spielen Fußball. Dann gibt es halt irgendwie Training und sie haben irgendwie 3 Mannschaften, mit denen sie also wirklich auch antreten und bauen das jetzt so sukzessive aus, wie halt Spenden reinkommen, wird das immer wieder investiert und es kommt so Projekt nach Projekt nach Projekt und es ist schon sehr viel da entstanden, muss man sagen. Also es sieht alles sehr ordentlich aus, alles super gemacht, vor allem halt diese imposante große Tribüne, die halt wirklich außergewöhnlich ist. Also es ist nicht so groß wie jetzt in der richtigen Alten, aber da passen eine Menge Leute drauf und der Schatten ist auch wirklich erforderlich und dahinter entstehen halt jetzt mit so Containern dann Behausungen für die Auswärtsgäste, ne? Weil wenn die halt irgendwo hinreisen, Unterkunft haben, dann können sie das quasi dagegen eintauschen.
Ja, das ist nämlich das teuerste überhaupt, die Leute unterzubringen. Man kann wohl Freundschaftsspiele zwar machen oder Spiele gegen andere, aber das ist ein sehr großes Land, das heißt also die Abstände sind noch sehr groß.
Allerdings.
Und es ist nicht so, dass man einfach mal da ein Hotel findet und dann da pennen kann. Aber eine Isomatte mitnehmen wird eher funktionieren.
Ja, und vor allem, also Kapstadt ist ja, sagen wir mal, noch die nächste Großstadt. Es gibt noch ein paar kleinere Städte, die sind ein bisschen näher dran, aber bis Kapstadt, wenn man im Auto von dort hinfährt, erstmal so 5 Stunden unterwegs, mindestens.
Also das heißt, am gleichen Tag wieder zurück geht er nicht.
Nee. Zumindest nicht, wenn man da noch Fußballspiel zwischen reinlegen werden.
Ja,
also es ist ein ganz uriges Gefühl, da zu sein. Es ist ganz es ist merkwürdig. Auf der einen Seite denkst du ja auch so, was bringt einen dazu, in eine Wüste zu ziehen? So. Aber der Dario, der ist da angekommen. Der will auch nicht weg.
Mhm. Ja, das klang auch durch.
Man verliert dann, glaube ich, auch so ein bisschen den Bezug nach Deutschland. Trotzdem freut er sich natürlich. Und also diese Unterstützung zu bekommen und reißt da irgendwie auch nicht ab da in seiner Energie, da immer wieder was reinzuschauen. Man merkt so richtig,
dass das ist. Wobei es ja auch nicht weit weg ist von Deutsch-Südwestafrika, früher mal, jetzt ja Nairobi.
Namibia.
Namibia, Entschuldigung, Nairobi, so ein Quatsch.
Nairobi ist ein bisschen weiter. Ja, ist
weiter, auch viel weiter östlich. Namibia meinte ich natürlich. Sag mal, hat der demzufolge auch einen gewissen deutschen, holländischen Bezug irgendwie.
Die ganze Region. Ja, also ich meine, ich würde sagen, der deutsche Einfluss ist jetzt in Südafrika nicht so stark wie in Namibia, weil da ist es definitiv so der dominante Einfluss. In Südafrika ist es halt schon sehr viel mehr eben das Holländische. Mhm. Also die Holländer haben sich ja dort sozusagen zu den Afrikanern mit Doppel-A entwickelt, die auch Afrikaans sprechen. Und dann später kamen ja die Engländer dazu und heutzutage ist Englisch eigentlich so die Lingua Franca. Und du hast halt dann auch noch die Gebiete, die so Afrikaans dominiert sind. Insgesamt gibt es, glaube ich, so 11 oder 13 offizielle Sprachen in Südafrika. Okay, so viel, ja. Naja, klar, weil die ganzen schwarzen Tribes natürlich da auch noch mit dazukommen und das ist halt irgendwie ganz viel Zulu und Xhosa und wie sie alle heißen. Das heißt, also man merkt zwar, also es sind viele deutsche Touristen in Südafrika, hier und da merkst du auch mal, gibt es so einen deutschen Einfluss, aber es ist schon primär holländisch.
Du fliegst auch ganz schön lange, ne? 12 Stunden?
Ich bin nach Zürich und dann glaube ich nochmal so 13 Stunden oder so.
Okay. Was jetzt gerade oder so, ja. Aber die gleiche Zeitzone, insofern kriegst du kein
Jet. Genau. Also im Sommer ist eine Stunde andersrum, weil die keine Sommerzeit haben. Aber im Wesentlichen ist es das Gleiche. Das macht es halt auch ganz attraktiv. So, ich habe auch gelernt, in Südafrika wird auch viel des Telefonsupports, den wir hier so für manche Dienste genießen, abgelegt, weil natürlich viele dann doch entweder schon in der Lage sind, Deutsch zu sprechen oder es ihnen zumindest nicht so schwer fällt oder die Bereitschaft auch haben, das zu lernen. Wahrscheinlich auch viele Deutsche, die einfach mittlerweile in Südafrika wohnen und dort eben Telefonsupport machen und sich denken, so, das kann ich auch in warm haben. Ja, ist ein tolles Land. Ich habe das sehr genossen, da zu sein. Diese alte Försterei ist irgendwie crazy, aber geil. Und ja, insofern, das kann man schon mal
machen. Ich war ja über Weihnachten und Silvester, war ich ja in den Kanaren, in Teneriffa. Und habe das Wetter auch sehr genossen. Also das war jetzt nicht der große Temperaturunterschied. Wir hatten da nur 22, 23 Grad, so im Maximum. Und in Berlin waren zu der Zeit -5, -6 so. Aber es macht mit der Seele was, ne? Wenn man im Winter, also da ist ja länger, also in Teneriffa war schon länger hell als hier in Deutschland. Und da ist ja nun richtig lange noch die Sonne. Das macht was mit der Seele, finde ich. Also du tankst ganz anders auf. Du hast auch dieses Lockere kommt durch, oder? Du hast so ein
ist auch ein sehr freundliches Land, das merkt man auch.
Du bist auch nicht mehr so angespannt, also die ganzen Themen sind weit weg. Ja. Also kann man empfehlen, aber ist eben, bis Teneriffa sind es 5 Stunden Flug. Ja, ist nochmal.
Muss man noch ein bisschen länger sitzen.
Ist nochmal ein bisschen länger. Also da muss man sich überlegen, ob man das in der Holzklasse will. Ja. Wahrscheinlich wird die Holzklasse da auch besser sein als in so einem Touristenbomber, das weiß ich nicht.
Ja, das ging schon.
Also in Amerika.
Wenn man nicht so blöd ist wie ich, der im Hinflug sich keinen Sitz noch zusätzlich reserviert hat, dann landest du so in der letzten Reihe, wo man den Sitz nicht ganz nach hinten stellen kann. Okay. Das war so ein bisschen so, aber ansonsten war es okay.
Na gut, dann denke ich mal, werdet ihr im Anschluss das Interview, was du mit Dario geführt hast?
Genau, ich habe mich ja mit ihm noch zusammengesetzt. Er hatte dann sich noch die Zeit genommen. Da haben wir nochmal eine halbe Stunde über die ganze Geschichte und die Details besprochen, wie er das so sieht, wie sich das so entwickelt hat und wohin es sich noch alles entwickeln soll.
Und dann hört ihr uns in kompletter Besetzung wieder am Montag nach dem Wolfsburg-Spiel. Die Männer haben ja jetzt Länderspielpause. Und da haben wir auch einen Gast, auch einen ganz besonderen Gast. Und da werden wir so mal ein bisschen, das, soweit kann ich schon vorgreifen, werden wir uns ganz schön um die Frauen kümmern. Da werden wir mal so Trainer und was kommt, was bleibt von Eileen und so weiter beleuchten. Und das wird bestimmt hochspannend und ich freue mich drauf.
Interessant. Alright. Okay, so, dann sagen wir jetzt Tschüss und schalten zum Interview.
Okay.
Bis bald.
Bis dann, tschüss.
Ja, hallo, hier ist Tim Pritlaff und ich bin hier gerade auf einer Südafrika-Reise und auf dieser Reise hat es mich wenig überraschend auch nach Lategansfly geschlagen. Das ist in der Nähe von Oudtshoorn im Süden Südafrikas, kann man sagen. Und das ist der Standort des Stadions an der Alten Försterei 2. Und ihr werdet sicherlich schon wissen, wer da alles dahinter steckt, nämlich vor allem Dario Urbanski. Und ich begrüße Dario jetzt bei uns. Hallo Dario.
Ja, hallo und liebe Grüße zurück an deine Hörer und all deine Grüße aus Südafrika.
Ja, genau. Ja, bin jetzt hier einen Tag gewesen bei euch und habe mir auch das Stadion angeschaut und Fußball gespielt. Sehr schön, schon lange nicht mehr im Tor gestanden. Genau, Dario. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wann du nach Südafrika gekommen bist und wann so die Idee für dieses Stadion dir kam.
Also unsere erste Urlaubsreise war 1993 und wir haben uns sofort verliebt hier in Land und Leute und die ganze Kultur hier und wir haben dann beschlossen, wir werden mit der Familie auswandern, um hier in Oudtshoorn eine Straußenfarm zu eröffnen. Damals war das wirtschaftlich auch sehr rentabel, also war nicht die dümmste Idee. Mhm. Und 1995 sind wir dann ausgewandert. Ja, und hier einmal angekommen, haben wir uns natürlich auch sozial für unser Ort hier quasi arrangiert. Wir haben eine alte, also eine Grundschule haben wir gerettet vom Zerfall. Die haben jetzt mittlerweile super moderne Klassenzimmer dort. Die haben eine Solaranlage von der Katharina Witt Stiftung gesponsert damals. Wir haben zusammen mit dem Virus damals gesammelt für einen Schulbus, dass die Kinder hier nicht die endlosen Weiten laufen müssen zur Schule jeden Morgen und jeden Nachmittag wieder zurück. Ja, und so ging das dann weiter. 2010 kam dann hier die WM nach Südafrika und wir waren alle mächtig stolz, dass wir Gastgeber von so einem wunderschönen Turnier sein durften. Und natürlich ist das natürlich bei unseren Kindern auch nicht unbemerkt da vorbeigegangen. Die wollten Fußball spielen und taten das dann auf der Gravel Road hier. Und ja, das gab natürlich Ärger, muss Ärger geben, denn hier fahren Fahrzeuge auf einer Straße und die ist natürlich nicht zum Fußballspiel gedacht. Dann irgendwann im 2010 hatten wir eine Bürgerversammlung hier gehabt und da kam die Sprache von einem Fußballplatz das erste Mal hier auf den Tisch. Und ja, ne, der Deutsche, der kann sowas, der macht sowas eben halt. Und ich habe dann mal die alten Freunde in Berlin bei Union aktiviert. Und so die ersten Reaktionen war, was rauchst du da unten eigentlich? Ne, komm mal raus aus der Sonne, bist du bescheuert? Das ist eine Wüste da unten. Ne? Und viele kannten uns ja und wie gesagt, wir sind ja mit vielen von unseren Unionern heute noch in Kontakt. Ja, und dann haben wir trotzdem gesammelt, haben uns noch nicht abbringen lassen von der, erstmal von der Grundidee und haben dann schon 2011 dann die Fläche für den Fußballplatz eben halt geebnet, also mit Baggern kommen lassen. Und dass man da erstmal so halbwegs sieht, wo dann mal die Reise später hingeht. Also wo wir jetzt stehen und wie wir damals angefangen, wir hätten uns mit dem Leben nicht geträumt, dass wir so weit kommen.
Ja. Lass uns doch mal kurz dran teilhaben, also damit sich die Leute vorstellen können, wie das hier so ist. Also hier ist weites Feld, man blickt hier schön über die Hügel, ist dünn besiedelt. 20 Kilometer von hier ist Oudtshoorn, der nächste Ort.
Ja, 25 Kilometer.
Genau, das ist ja eine etwas größere Siedlung schon, aber so Lategansfly, also hier euer unmittelbares Umfeld, wie viele Leute wohnen hier ungefähr?
Okay, also Lategansfly ist so eine Art Vorort, wir werden verwaltet von der Stadt Oudtshoorn. Mhm. Wir haben hier selber 420 Einwohner hier, wir sind eine kleine Gemeinde. Und ja, du sagtest schon, das ist alles sehr weit auseinandergeschreckt. Die Farmen sind relativ groß und jede Farm hat so seine eigene Siedler für ihre Arbeiter eben halt. Mhm. Und ja, deswegen ist das eigentlich ein großer Ort eigentlich, ne?
Mhm. Ja. Und viele Kinder und die wollen natürlich Fußball spielen.
Richtig. Wir haben bei uns in der Grundstufe zurzeit, glaube ich, 82 Kinder. Wir haben beim Fußball dieses Jahr relativ wenig allerdings 42 Kinder angemeldet und wir spielen in der U11. in der U13, sehr erfolgreich übrigens, und die U15 eben halt. Es gibt in Hartanzlehen noch eine Männermannschaft, aber ja, die sind eher so talentfrei. Kann man den aber auch nicht übel nehmen, ihr Lieben. Hier, der Hauptsport in Südafrika ist halt Rugby. Und wenn die Männer eben halt von 6 Uhr bis 6 Uhr auf den Feldern arbeiten, dann kannst du eben halt abends nicht erwarten, dass die dann hier nochmal dann zum Training kommen. Das ist einfach irgendwo auch nicht machbar. Die Entfernungen sind da einfach auch zu groß.
War denn jetzt der Ort dafür, war das sozusagen gleich ganz offensichtlich, mit da passt es hin, muss da noch Land gekauft werden, wem gehört das?
Passt das dahin? Ich weiß es nicht, ob das hinpasst, das ist ja aus dieser Idee WM 2010, diese Begeisterung für diesen Fußball, den die ja früher gar nicht kannten hier. Nimmt man mal, ich sag mal, unser Fußball auf einer Skala der Beliebtheit der Sportarten, stehen wir in Südafrika irgendwo zwischen Synchronschwimmen und Frauengolf, ne? Wobei das alles tolle Sportarten sind, ne? Aber wie gesagt, die Begeisterung für Fußball eben halt, die haben wir hier geweckt eben halt, und dann die Kinder bis heute, also wir haben 26 jetzt, also mit rüberbringen können in diese Zeit. Und ja, da ist schon einiges gewachsen dort, was das so vorher hätte mit Sicherheit nicht gegeben. Ja.
Und jetzt der konkrete Ort, wo der Platz ist,
okay, wem das hat war, der gehört? Ursprünglich gehört das zu meinem Vater, der ist leider verstorben. Und mein Vater war damals, oder ist ja auch Fußballfan, und der hat gesagt, okay, das machen wir hier einfach, denn wir wollten eigentlich diesen Fußballplatz näher an die Schule bringen, sodass die eben halt quasi eben halt auch Schulsport dort machen können. Aber das hat dann nicht funktioniert. Wie gesagt, die Schule hat nur einen kleinen begrenzten Rahmenstück Grund dort. Und so haben wir gesagt, holen wir die zu uns auf der Farm. Der Grund und Boden war bezahlt gewesen. Und wir sind eher doch ja hier zentral, ich würde schon sagen, ziemlich zentral mit dem Fußballplatz. Und ja, das war die beste Möglichkeit damals, um das da zu machen.
Und wie gerade war die Fläche vorher?
Die wäre jetzt praktisch geeignet gewesen für ja Rennrodeln, für Abfahrtsläufe. So. Mhm. Also nee, das war schon viel Arbeit. Also wir mussten auf jeder Seite 2 Meter wegtransportieren und auf der anderen Seite gegenüber 2 Meter dann wieder quasi auffüllen. Mhm. Und dieser Boden ist voll mit Felsen, Kleppen, Steine und alles ist unglaublich hier. Mhm. Ne? Ja, und dann haben wir dann beschlossen, diese Steine nach jedem Regen waren die wieder da. Keine Ahnung, wo die herkamen. Aber auf jeden Fall kamen die wieder aus der Erde. Und wir haben dann beschlossen, ja, hier muss jetzt Rasen kommen. Denn die Verletzungsgefahr bei den Kindern, wenn die fallen auf so einen Schotter, ist natürlich auch dann noch groß gewesen. Ja, und dort haben wir dann die Geschichte mit dem Rasen, war ziemlich eins der ersten, die wir gemacht haben. Ich glaube, 2013 haben wir das erste Mal auf Rasen gespielt mit meinen Altunionern. Die waren hier eingeladen hier. Mhm. Die haben gesagt, die hauen wir weg da, das sind da nur Kinder.
Dein Fanclub,
ja,
ne?
Mein Fanclub, ja, genau. Schöne Grüße, wenn ich darf jetzt an der Stelle
machen.
Ja, wunderbar. Ja, und wir haben noch ordentlich von den Kindern in auf die Mütze gekriegt. Also lassen wir das dabei. War eine schöne und unvergessliche Erfahrung. War ein wunderschöner Tag mit den Jungs hier.
Ja, die können auch echt super spielen. Ich wir haben ja hier gemeinsam ein Spiel gemacht. Und zwar irre, wie die sich da reinschmeißen.
Und Respekt vor deiner Torwartleistung. Also du hast uns ja gestern den Arsch hier frei geraten. 4-2 haben wir gewonnen. Auch das erst ein Ehrenresultat, das selten ist hier. Ne?
Ja, aber was tut? War schon eine Weile her, dass ich im Tor stand.
Naja, aber man hat schon gesehen, du hast das nicht das erste Mal gemacht.
Ja, das mag sein.
Cool.
Ja, dann schauen wir doch mal kurz, also ich möchte gerne so ein Bild hier erzeugen für die Leute. Also man kommt von der Hauptstraße, geht so ein bisschen zur Seite, der Weg spaltet sich auf, da ist dann halt der Rasenplatz, der hat ordentlich zu leiden unter der Sonne, das merkt man. Ne? Ja. Wo kommt das Wasser her für diesen Rasen?
Also wir haben hier Wasserrechte für die Farm und wir bekommen alle 16 Tage bekommen wir 32 Stunden Wasser, die können wir dann entnehmen, und das nutze ich quasi für unseren Fußballplatz. Aber momentan, wir hatten jetzt letzte Woche Temperaturen 42 bis 44 Grad. Und das schafft doch kaum ein Rasen. Auch in Deutschland hätten die ja echt Probleme. So, und wir haben noch ein Problem, weil die Flüsse sind seit Wochen ausgetrocknet. Wir können momentan gar nicht, selbst wenn wir wollten, wir können momentan gar nichts tun. Ja, jetzt die letzten 2 Tage hat es ein bisschen geregnet und der Rasen sieht eigentlich noch gut aus. Der kommt, der wird also wieder, ja, so wie er mal war, so wie die unsere Leute den kennen. Aber momentan ist da einfach nicht mehr drin. Ne? Momentan können wir nicht mehr. Ja, Spiele sind im Moment eh nicht. Also große Spiele, Turniere haben wir jetzt im Moment erstmal kurzfristig alle ausgestellt. Das heißt, wir haben das abgesagt eben halt, weil
wegen
wir eben halt
Wetters.
Ja, wegen dem Wetter eben halt. Du kannst bei 42 Grad da nicht spielen, das geht halt nicht. Ne? Mhm. Und wie gesagt, dass der Rasen, der wird, wenn er zu sehr strapaziert wird, dann geht er dann wirklich kaputt. Und da war jetzt schade drum. Das war viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit war das auf jeden Fall. Es ist ja auch schon einiges an Infrastruktur entstanden. Ja. Also der Platz hat natürlich vor allem die schöne Tribüne. Wann kam die dann dazu?
Die war die Tribüne, die hat man relativ schon früh dort, nur wie gesagt, die Reklame, dort meinst du diese Reklame schon, Alte Försterei 2,
die war kam, alles halt dieser
die
ganze
kam
Bau,
dann
ne?
etwas später, ja, 2013 kam die Bühne, wurde die gebaut und dann war natürlich klar, ne, der Name muss irgendwo hier groß und weit sichtbar dann zu sehen sein. Also Alte Försterei 2 war ja so unser Vorbild, das ist ja ein Stück Heimat, was wir hier mit hergebracht haben. Nee, das hat schon so ein bisschen Tradition hier.
Ja. Okay, das kam also früh, also das ist eine schöne Tribüne mit so 4-5 großen Stufen.
Richtig,
das heißt,
330
Schatten sitzen.
330 Sitzplätze und wie gesagt, unsere Tribüne ist nicht gebaut wegen Regen, sondern eben halt die Sonne brezelt dir hier das Gehirn weg.
Genau, wenn man den Platz schon nicht überdachen kann, dann zumindest für die Zuschauer.
Richtig.
Das ist cool. Aber auch drumherum ist ja schon einiges entstanden. Ja,
korrekt.
Flutlicht.
Richtig, ja. 2015, genau. Mhm. Und wir haben ein Cateringshäuschen. Wir können also quasi, wir sind in der Lage, bei Großveranstaltungen, also wir haben bis zu 1500 Leute dazu versorgen mit dieser Geschichte. Mhm. Wir haben unsere Movie-Wand, wir haben Kinoveranstaltungen hier. Das ist eine Wand, die ist 5x7 Meter groß, weiß gestrichen. Wir haben einen Beamer hier. Mhm. Wir haben jetzt neu auch eine Satellitenschüssel dort, aber schon in Vorbereitung für Public Viewing WM. Ne?
Ah,
WM,
ja.
WM, das werden wir uns hier anschauen. Von den Zeiten her passt es so einigermaßen. Wir haben dann vor Corona dann gefragt um eine Bühne. Wir wollten nicht nur sportliche Zentrum hier sein, denn wie gesagt, mit Volleyball, Fußball und Marathon haben wir ja schon einige Sachen hier am Start. Wir wollten auch kulturell was bieten. Wir wollten also auch für die Leute eben halt, gerade die Künstler in Corona-Zeiten, hat sehr schwer irgendwie da auch Geld zu verdienen und irgendwelche Sachen. Da kam dann die Idee, Mann, wir bauen eine Bühne, sodass die da auch mal auftreten können eben halt, ne? Ja, und zum Anfang wollte da auch keiner ran, ne? Und jetzt mittlerweile läuft das Ding wunderbar. Wir hatten 6 Großveranstaltungen letztes Jahr da auf der Bühne gehabt. Bei uns, die nächste Großveranstaltung ist um die Ecke. Wir haben jetzt so ein, ja Gott, ein Rapper nennt sich der Rapper. Ist nicht meine Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Jungs. Aber ja, ist ja nicht für mich die Musik, sondern eben halt für uns, ich meine. Mhm. Und wir haben ja so einen Shootingstar im Nachbardorf. Der hat gerade einen Hit am Start. Und den habe ich dann einfach mal angerufen. Und ich habe gesagt, komm, Junge, du bist hier aus dem Nachbarort. Willst du hier nicht mehr was machen? Und was könnte uns sowas kosten? Hat er gesagt, Homecoming, ich mach das für unsere Jungs hier gratis, das kostet euch nichts. Ja, natürlich werden wir ein paar Rand Eintritt verlangen müssen eben halt, damit man so ein bisschen die Kosten deckt. Die Bühne muss auch machen, die Toiletten müssen fertig machen, im Cateringshaus mit alles wieder gemacht werden. Ja, Veranstaltungen, das kostet Geld halt, ne? Das
ja,
ist so,
klar.
Ne? Gut, wir wollen daran jetzt auch nichts verdienen, aber wenn das am Ende plus minus null rauskommt und wir vielleicht da 400 oder 500 Leute da haben, da wären wir schon sicher, also wären wir schon sehr zufrieden.
Genau, und ihr schaut ja auch immer drauf, diese Infrastruktur weiter aufzubauen. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Aufzählung.
Nein,
es gibt
nein.
da auf jeden Fall noch so ein Häuschen für die ganzen Trikots, Klamotten, Bälle, Schuhe.
Ja.
Dann gibt es noch hinten noch einen Technikraum, den habe ich nicht gesehen.
Ja, den gibt es tatsächlich noch und wir haben dann ja, wie gesagt, unser neuestes Projekt, das wird Containerdorf. Da hilft uns die Union-Stiftung Schulter an Schulter. Unglaublich, was die dort alles machen. Wenn ich jetzt mal wieder Grüße loswerden kann, also wie gesagt, an Roberto Opitz, ohne den würde hier fast gar nichts gehen. Thomas Meyer, Ulrike Groß, wie sie alle heißen dort eben halt. Und du hast ja auch selber Sachen mitgebracht für die Kinder auch von der Stiftung. Also die sind unglaublich und stehen wirklich hinter diesem Projekt. Ohne die wären wir heute noch lange nicht da, wo wir jetzt heute schon stehen.
Ja, genau, Containerdorf ist die Idee, dass man also hier Übernachtungsmöglichkeiten schafft für die Kids.
Ja, also die Idee ist entstanden, wir hatten ja 2015 die D-Jugend von Union Berlin hier bei uns für 7 Tage im Trainingslager. Fanden wir eine geile Geschichte. So, und mittlerweile haben wir hier in unserer Gegend hier alles abgeklappert. Also man hat kaum noch gute Gegner hier und viele kommen schon gar nicht mehr zu uns, weil sie Angst haben, die kriegen hier die Mütze wieder voll. Wenn wir hier irgendwo gute Gegner bräuchten oder brauchen, dann muss man nach Mosselbee fahren. Das sind ungefähr 120, 130 Kilometer weg. Nach George sind es knapp 80 Kilometer oder Kapstadt eben halt. Aber diese Geschichten sind dann immer verbunden mit einer Übernachtung. So, und das Geld haben wir hier nicht. Wir haben keinen super Sponsor, der sagt, Mensch, wir finanzieren euch das sowas hier jede Woche oder alle 14 Tage, wäre ein Träumchen. Aber wir sind schon sehr froh, dass wir immer im Jahr mit den Kindern irgendwo hingehen. Da sparen wir auch dann eben halt auch dort sehr, sehr viel Unterstützung eben halt auch aus Berlin. Die Leute sagen, Mensch, hier sind mal 20 Euro, ne? Und man kann ja hier mit wenig Geld eigentlich noch relativ viel machen. Containerdorf war uns wichtig eben halt. Wir haben ja die Waschräume dort jetzt, die Duschräume dort fertig, ne? Die können wir uns dann nachher nochmal angucken. Wenn ihr dann Lust habt, dann fahren wir nochmal vorbei. Ja, und das Containerdorf soll eben halt quasi für 40 Personen Platz bieten, dass wir da übernachten können. Denn wenn man jetzt Clubs anschreibt in Kapstadt zum Beispiel, die haben ja alle nicht die Kohle, das sind ja alles keine Profi-Clubs eben halt so. Und dann kriegen die eventuell noch einen Bus gesponsert. Aber wenn es dann anfängt, dass sie ein, zwei Tage dann mal hier übernachten sollen, dann hört es dann schon auf, ne? Denn hier so ein Jugendherberge unter 400, 450 Rand kriegst du hier nichts Besonderes eben halt. Und wenn wir den Leuten sagen, bringt euch eine Decke mit, wir haben die Betten da drinnen, ne? Bringt euch alles mit und dann schließt man dann auf. Der Vorteil ist eben halt, wenn man solche Teams hierher holt, profitieren ja unsere Kinder auch wieder davon, denn wenn hier Kinder sind, klar, wollen die ja, was denkst du, Fußball spielen. Genau, ja, so ist es. Ne? So, und das ist also Win-Win für uns und wir hoffen natürlich auch, denn wenn wir mal eingeladen werden, dass die für uns dann auch sagen, Unterkunft steht für euch bereit. Also ich denke, das ist eine ganz große Kiste, was wir hier vorhaben. Und ich hoffe auch mit der Unterstützung wieder von Berlin, dass wir auch das Projekt wieder auf die Füße kriegen. Mhm. Wir sind ja schon relativ weit.
Genau, ihr habt schon angefangen. Genau. Ist jetzt noch ein gewisser Weg zu gehen. Und weiß nicht, wenn das jetzt kontinuierlich weitere Zusatzfinanzierung bekommt, so rein jetzt von der Zeit her, können Sie das so in einem Jahr vielleicht sogar auch schon.
Nee, wir wollen eigentlich eher fertig werden. Wir wollen eigentlich fertig werden. Okay. Aber so wie du schon sagst, das hängt ja immer an der lieben Kohle, ne? Ja. Ohne Moos nichts los. Und wir sind schon relativ weit gekommen. Die Container, wie gesagt, stehen da. Wir sind jetzt dabei, eben halt die Treppe zu bauen. Dann muss dort noch ein schönes Blatt gemacht werden, dass das ein bisschen eben ist. Mhm. Die Treppen eben halt zu den Containern, die Türen und Fenster müssen reingeschnitten werden. Dann muss dort alles gefliest werden oder soll gefliest werden. Dann werden eben halt die Betten reinkommen und dann die Unionsstiftung, die kommen ja eben halt mit Leuten hier im März. Am 8. März sind die hier. Freut mich schon auf die Jungs. Und da sind die Jungs und Mädels, wollen dann kommen, Malern helfen, sodass wir dann schon das Gröbste, sag ich mal, fertig haben. Das Dach von den Containern muss nochmal versiegelt werden eben halt. Das sind alte Schiffscontainer. Da sind zwei, drei, die haben jetzt nach dem Regen doch ein bisschen Feuchtigkeit durchgelassen. Mhm. Keine großen Geschichten. Das soll dann quasi mit Dachpappe und Teer zukommen. Und dann soll dann ein kleines, überstehendes Dach dann noch, das ist dann später. Das kann man hinterher immer noch machen. Mhm. Ne? Weil bei dieser Sonneneinstrahlung, da ist so ein Dach nochmal extra nicht schlecht, weil ansonsten werden die gleich da drin gekocht oder gebraten in den Containern.
Ja, vielleicht auch nochmal ein Ort für die nächste Solaranlage. Eine habt ihr ja schon.
Eine schöne Solaranlage haben wir schon, auch wieder von der Dr. Rausch Stiftung, die hat da finanziell gut geholfen aus der Schweiz und wieder mal die Union Stiftung, die haben sich da gut wieder ins Zeug gelegt dort. Ja, wir bei uns, ob alle Projekte, die wir haben, hier bei uns privat haben wir eine Solaranlage, wir haben bei der Schule alles unter Solar. Und eben halt 16 kW steht auf dem Stadion. Da wird eben halt mit den Strahlen, mit dem Flutlicht, die komplette Bühne eben halt damit dann versorgt. Und ich meine, das ist eine tolle Geschichte. Wir haben Sonne hier ohne Ende.
Also habt ihr auch einen Akku und so? Mhm.
Da gibt es einen Akku da, ja. Ein riesen Akku ist dazu und der funktioniert gut, ja.
Super.
Ja, prima.
Ja, ja. Was haben wir noch vergessen aufzuzählen? Das ist so im Prinzip die Infrastruktur, ne? Wie sie jetzt gerade aktuell steht.
Ja, genau.
Was wünscht ihr denn noch?
Boah, was ich mir wünsche, ja, dass man gesund bleibt und das noch jahrelang mitmachen kann hier eben halt, dass man sich noch ein bisschen einbringt eben halt, dass das Projekt etwas größer wird vielleicht, dass man das noch auf breitere Füße stellt eben halt. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Konzert ist ja noch lange nicht ausgelotet. Aber auch da brauchst du wieder, denn der nächste Marathon wird im November statt sein, der 5. übrigens. Da haben wir ja einen guten, wie sagt man, Sponsor aus der Schweiz, der Adrian Josti, das ist ein Extremsportler. Der läuft in der Schweiz irgendwelche besonderen Sachen und sammelt dann hier Geld ein. Mhm. Und da wäre eben halt dann schön, ne, wenn man da aus der Geschichte her wieder die nächsten Projekte wieder aufbaut. Also Ideen sind da, Ideen sind noch jede Menge da.
Gib uns nochmal so ein bisschen ein Gefühl dafür, was hier so geht täglich. Also jetzt ist es vielleicht gerade zu heiß und zu trocken, aber üblicherweise, wie wird der Platz so in der Woche genutzt?
Der wird eigentlich genutzt, wenn um 1:30, 2 Uhr die Schule zu Ende ist, sind die ersten Kinder schon da. Die kommen dann schon mit ihren Schuluniformen dort und spielen Fußball. Ne? Mhm. Also Gestern waren, wie viele Kinder wären gewesen? 15, ne?
Ja, so etwa so. Zwei Mannschaften mit so
15, 16, ne? Die waren ja da, wir haben sie ja nicht bettelt, die waren ja da. Mhm. Wenn ich jetzt mein Auto gehabt hätte und hätte noch die Leute eben halt oder die Kinder noch abgeholt, dann hätten wir locker da 30 Kinder, 35 Kinder zusammenkriegen können. Also das ist ja kein Thema. So einmal in der Woche veranstalten wir mit den Kindern ein Training, das ist meistens Mittwochnachmittag. Wie gesagt, im Moment ist das auch noch zu heiß, das machen wir nichts, im Moment jedenfalls nichts, liegt jetzt auch nichts an. Und am Wochenende sind dann eben halt Spiele. Entweder eine Woche sind wir bei uns und die andere Woche versuchen wir eben halt auswärts irgendwas zu organisieren für die Kinder. Mhm. Und einmal im Monat versuchen wir eine große Veranstaltung da zu organisieren, seit ein Movie Night, also ein Kinoabend, seit eine Veranstaltung eben halt eine Party oder irgend solche, ein Tanzabend oder sowas. Das versuchen wir einmal im Monat dann zu machen. Du hast ja unser Fotobuch gesehen, das ist ja ordentlich dick geworden.
Allerdings,
im letzten Jahr.
Ja.
Das ist da, sind los. Ja alle unsere Aktionen sind ja da gut dokumentiert. Ne?
Mhm, ja. Alle Gäste und so, sehr schön.
Ja, nicht alle Gäste, das schaffst du nicht.
Alle, naja, aber eine ganze Menge. Auf jeden Fall totale Fußball-Ökumene beileibe, jetzt nicht nur Unioner, die hier
Nein,
auflaufen.
Nein, um Gottes Willen, ne? Wir hatten ja heute, oder gestern haben wir ja aus Leipzig Besuch hier gehabt, habt ihr gesehen. Ach, die kommen aus Wolfsburg, werden wir gut unterstützt. Hamburg, Bremen, schöne Grüße nach die Bremer. Na, Augsburg, ne, unsere Fans in Augsburg.
Vorliegen, ja, genau.
Ja, und ja, wie gesagt, die kommen ja aus der ganzen Republik hier und nicht nur aus Deutschland eben halt, sondern aus der Schweiz, aus Österreich. Ne. Ja, ist schon verrückt.
Genau, in den Farben getrennt, aber halt
in der Sache gemeinsam, genau.
Auf jeden Fall.
Prima.
Wenn du sagst, wir trainieren dann, Trainer bist du auch noch.
Ich bin Trainer, aber wie gesagt, den Jamil hast du auch gestern kennengelernt, der ist so meine rechte Hand. Denn mit unserer Farm hier, mit dem Gästehaus, haben wir auch zu tun und da klappt das nicht immer. Und da brauchst du schon jemanden, der dann auch weiß, was wir dann mit den Kindern tun und der das dann einem halt auch ein bisschen dann kontrolliert und auch ein bisschen abfragt. Dann. Also der ist so, der wird so, ich sag mal, meine rechte Hand werden hier auf dem Platz. Mhm. 21 Jahre, ein junger Kerl. Hat letztes Jahr schon zweite Liga hier in Südafrika gespielt. Toller Fußballer, vielleicht mal eine Empfehlung. Vielleicht braucht den jemand in Berlin. Der würde ein Jahr umsonst spielen.
Warst du denn früher auch schon mal Trainer?
Nein, ich habe mit Fußball nichts eben halt am Hut gehabt. Wenn die Kinder bei uns früher in der Schule, eben halt in unserem Dorf dort in Marienthal, bin ich ja groß geworden, wenn die dann eben halt zwei Mannschaften gewählt haben, war ich meistens immer das letzte dicke Kind, was da übrig war. Den könnt ihr haben, dann durfte ich erstmal ein Tor. Und nachdem ich die ersten drei dann durchgelassen hatte, ne, dann haben sie mich dann auch verbannt. Aber wie gesagt, Fußballfan mit Leib und Seele.
Ne. Genau, du bist ja so 76 Union gekommen. Ne?
Ja, genau.
Gut. Also bist du auch aus Köpenick? Oder?
Nee, ich bin in Potsdam geboren, ja. In Potsdamer. Und ich habe dann meine Jugend dann verbracht oben in Marienthal. Ich weiß nicht, ob das jemand sagt, Grandsee. Tedenick, die Ecke da oben. Mhm. Ne? Und meine Lehre habe ich gemacht bei der KBS 2 in Neuruppin. Ich habe Kellner gelernt. Und meine Armeezeit war in Lenitz in Oranienburg. Ne? Und ja, da sind wir dann immer meistens dann abgehauen, dann nach Köpenick ins Stadion, wenn wir Ausgang hatten und durften.
Ja.
Ne?
Okay.
Ja. Ja, das war schon eine wilde Zeit.
Und dann warst du bist du sozusagen hier abgehauen, bist eigentlich regelmäßiger Gast auch in der Alten Försterei?
Nein, bin ich nicht. Tut mir echt leid. Ich war einmal in jetzt 30 Jahren in Berlin gewesen.
Ich meine vorher, also in der Zeit warst du dann
also
dort regelmäßig.
Also vorher, bevor wir noch in Deutschland waren, waren wir regelmäßig da. Ja, nicht jedes Spiel, aber wir waren doch
Ballzeite
schon. Ballzeite? Wenn es dann irgendwie ging, ja, wo Platz war eben halt. Ne? Ballzeite war ja immer gut gefüllt. Ne? Ja, aber das war jetzt nicht so wichtig, wo man dann sieht. Hauptsache, man ist dabei. Das ist ja für mich ist das nicht nur Fußball, das ist Familie. Das,
ja, manche haben ja also ihren Fest.
Ja. So, ne? Naja, ich kann ja auch meinen Platz noch zeigen. Naja, wo wir waren immer. Ne? Ja, da hat sich aber alles verändert. Und wie gesagt, in 30 Jahren war ich einmal jetzt in der Zwischenzeit eben halt in Berlin wieder zum Aufstiegsspiel gegen
also dem ersten Spiel der Bundesliga.
Genau, war ich dabei. Und zum ersten Auswärtsspiel, und das hat mich sehr gefreut, dass es nach Ausson ging. Denn, wir haben ja gestern schon erzählt, wir haben sehr viele Freunde auch in Augsburg. Ne? An dieser Stelle auch Grüße darunter mal. Und ja, wie gesagt, schöne Geschichte geworden.
Hast ja natürlich das richtige Spiel ausgesucht. Ne? Ich fand das super emotional. So Ergebnis, egal, es wird einfach
die haben gefeiert ohne Ende.
Eine halbe Stunde. So.
Genau,
das war einfach ein schöner Moment, auch vorher mit den Fotos und so der ganzen Unioner, die dann auch noch mit
dabei sind. Ja. Oh, Mann,
ja, es ist eine tolle Stimmung.
Ja,
so,
war so. Ne?
Ja.
Nee, das war schön.
Ja, was... wünsche dir noch? Hier kann man immer runterkommen und ihr habt ja hier so ein Gästehaus. Es ist relativ einfach, hier aufzuschlagen. Man schreibt dir eine Mail.
Richtig.
Ihr seid auf Facebook.
Bei Facebook
sind wir, könnt so kontaktiert werden. Mhm. Und wenn man dann halt den Weg hier über die Gravel Road auch gefunden hat.
Ja, so schwer ist es nicht, ne?
Nee, das stimmt,
man kann sich eigentlich ja gar nicht verfahren.
Ja, aber der Weg ist dann immer noch ein bisschen länger, als man denkt und so, der Staub. Also es ist wirklich ein interessantes
14,5 Kilometer sind auch in Deutschland nur 14,5 Kilometer. Das Problem ist, das wirkt so langsam, weil die Leute zu langsam fahren. Und das ist eigentlich der Fehler. So eine Gravel Road fährt man nur mit einer 60, eine 70 und dann ist das schon ertragbar. Das kann man nicht schon machen.
Das macht man nicht, wenn man das erste Mal macht.
Nein, das erste Mal sicherlich nicht. Aber du wirst sehen, wenn du das zwei, dreimal gefahren bist, dann bist du hier und sagst, ach hier, der ist einheimisch.
Ich habe schon gemerkt, so alle, die mir entgegenkamen, die hatten dann einen ganz anderen Speed drauf.
Ja. Nee. Also man merkt, wenn man zu langsam ist, dann überholen einen die Schildkröten, ja, und dann sollte man doch ein bisschen Gas geben. Ne?
Genau. Und ihr habt hier also euer Straußennest mit vielen Übernachtungsmöglichkeiten.
Ja, so groß sind wir eigentlich gar nicht. Wir haben zwei Rondables und wir haben jetzt hier die drei Gästezimmer, immer eine Familiengeschichte. Und dann zwei Doppelzimmer eben halt und dann die Türen da. Also wir können maximal zwischen 10 und 15 Leute aufnehmen hier. Kommt immer gerade an, wie es passt eben halt. Ja, und wie gesagt, in der Saison rechtzeitig mal melden, eine E-Mail schreiben und bitte nicht unangemeldet hier ankommen. Wir sind ein Zweimannbetrieb, ich und Carmen hier. Mhm. Und wenn, dann kommen dann Leute mal tralala, ja, und erzähl mal deine Geschichte. Und diese Geschichte erzähle ich jeden Tag mindestens einmal. Ja? Und irgendwann...
Na klar.
Reicht dann auch mal.
Genau. Aber jetzt hier für unsere Heim-Union.
Aber selbstverständlich, natürlich.
Ja, super, Dario.
Ja.
Ich sag vielen Dank für deine Arbeit hier. Ich meine, ist ja auch schon nochmal eine Lebensleistung extra und ich finde es super, dass ihr hier so präsent seid und es ist ja mehr als ein Stadion, es ist ja eigentlich kann man davon reden, es ist so ein Kulturzentrum für die ganze Region.
Sport und Kultur,
das
genau. Da leben wir auch Werk
noch. Ja. Zusammen und ich hatte auch so den Eindruck, die Kids, die schätzen das sehr. Das ist für die einfach auch eine Heimat geworden sozusagen. Für sie ist die alte Försterei auch so ein Fleck Heimat.
Ja.
Und so soll es sein.
Und es ist doch schön, dass wir eben halt unsere Werte hier mal mit einbringen können Region. Na?
Ja, ich sag eisern und vielen Dank.
Eisern und niemals vergessen. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss, ihr Lieben.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein.